Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen beim Podcast Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Auslagerungen. Ein Thema, das jedes regulierte Unternehmen betrifft und ein Thema, das auf den zweiten Blick leider etwas komplizierter ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Zu diesem Thema zu Gast ist Frau Dr. Anna Itzow-Wagner. Frau Itzow-Wagner ist Gründungspartnerin der Ennerten Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie ist Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht und sie ist Mitglied im Expertenbeirat des Verbands der Auslandsbanken. Wir besprechen die folgenden 8 Punkte. Den Sinn und Zweck der Regelungen zur Auslagerung, die Definition einer Auslagerung, die Grenzen der Auslagerbarkeit, die Bewertung, ob eine Auslagerung wesentlich ist, die mit wesentlichen Auslagerungen verbundenen Anforderungen, das Auslagerungsmanagement, die Anzeigepflichten und zum Schluss die Frage, ob es bei der Bewertung, was überhaupt als Auslagerung eingestuft wird und was als wesentliche Auslagerung eingestuft wird, eigentlich einen Marktstandard gibt. Das IKT-Drittparteienmanagement gemäß der DORA-Verordnung sparen wir uns für eine separate Podcast-Folge auf. Das würde uns in dieser Folge ansonsten alle erschlagen. Wenn Sie das Thema Auslagerung mit Frau Dr. Itzow-Wagner oder mit mir vertiefen möchten, dann finden Sie unsere jeweiligen Kontaktdaten in den Shownotes. Aufgenommen haben wir diese Folge am 2. Mai 2025. Und los geht's! Hallo liebe Anna, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, hi Andrea, ich freue mich auch sehr und insbesondere freue ich mich auch sehr über das Thema, über das wir heute sprechen.
Wir sprechen heute, wir plauschen ein wenig, würde ich sagen, über Auslagerungen und über die vielen Regelungen, die es dazu gibt, die ja total wichtig sind, weil einem das ständig begegnet. Und ich fange mal mit meiner Lieblingsfrage an. Was ist Sinn und Zweck dieser Regelungen, dieser vielen Regelungen zur Auslagerung? Was soll damit erreicht werden?
Ja, das ist natürlich fantastisch, dass wir gleich mit der einfachsten Frage anfangen. Oberthema unseres Gesprächs heute ist ja das wunderbare Thema Auslagerung. Und in der Tat ist das gar kein unkomplexes Thema, auch wenn es erstmal sprachlich oder begrifflich einfach und simpel wirkt. Am Ende des Tages, ja, was bezweckt man mit Regularien? Wir haben ja hier Regularien nach verschiedenen Regimen im Zweifel. Wir müssen ja schauen, mit welcher Art von Institut am Finanzmarkt haben wir es zu tun. Es kann ja ein Zahlungsinstitut sein, es kann ein Kreditinstitut sein. Wir haben auch das WPIG inzwischen, das Wertpapierinstitutsgesetz. Wir haben aber auch das KGB. Wir haben auch Auslagerung. Das ist wahrscheinlich heute nicht so unser Thema, aber Auslagerung im geldwäscherechtlichen Sinne. Auch das ist vielleicht auch ein schönes Thema für sich. Jedenfalls ist das tatsächlich ein relativ komplexes Thema. Gerade wenn wir über das Thema Auslagerung sprechen, müssen wir auch über IT-Themen eigentlich sprechen, weil insbesondere im Bereich des IT-Wesens es zu umfassenden Auslagerungen kommt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was ist denn nun Zweck all dieser Regularien im Zusammenhang mit dem Auslagerungsregime? Sinn und Zweck ist hier tatsächlich sicherzustellen, dass die Geschäftsorganisation eines Instituts unter Kontrolle bleibt, unter der Kontrolle des jeweiligen Instituts, egal nach welchem Regime wir uns da jetzt orientieren, sei es nun das KWG, das ZAG oder auch das KGB. Es geht darum, dass man zwar Dienstleister in Anspruch nehmen darf als Institut, selbstverständlich, weil man vielleicht nicht alles selbst darstellen kann, nicht alles abbilden kann personell. Das gilt Ihnen so umso mehr in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten, in denen Dienstleistungen immer mehr IT-Support benötigen und auch IT-basiert überhaupt nur möglich sind. Und hier geht es tatsächlich darum, Geschäftsorganisationen im Institut unter Kontrolle zu halten. Hier geht es darum, Gesamtverantwortung oder generell Verantwortung auf Ebene der Geschäftsleitung, auf Ebene des Instituts sicherzustellen. Und insbesondere geht es natürlich auch darum, die Risiken, die mit einer solchen Auslagerung einhergehen, angemessen zu beaufsichtigen. Hier geht es also um die Stichworte angemessenes und wirksames Risikomanagement. Das spielt ja auch, ich glaube, darüber werden wir ja noch sprechen, das Thema Risikoanalyse rein. Also im Klartext, ein Institut soll durch die Regularen am Ende des Tages ja so eine Art Guidance erhalten, anhand derer eine Auslagerung zwar möglich sein soll, vielleicht sogar in einem starken Umfang möglich sein soll, aber die dennoch gleichzeitig sicherstellt, dass es hier nicht zu unüberschaubaren Risiken kommt oder gar zu einem Kontrollverlust aus Sicht des Instituts.
Und ich kann damit ja auch Vorgaben nicht loswerden, ja. Also so umgehen ist immer so ein böses Wort, deswegen wollte ich das nicht sagen. Aber ich habe auch schon die Gespräche gehabt, wo es dann hieß, oh, na, das können wir so nicht umsetzen, dann suchen wir uns einen Dienstleister, der das macht. Ja, aber der muss dann die regulatorischen Vorgaben umsetzen können. Also nur die Tatsache, dass ich das jemand anders machen lasse, heißt nicht, dass ich nicht all die regulatorischen Vorgaben erfüllen muss. Dann muss halt der andere die erfüllen und dann muss ich auch überwachen, dass der die erfüllt.
Ja, exakt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe ja das Privileg, mal auf der einen Seite des Tisches zu sitzen, mal auf der anderen Seite des Tisches. Was meine ich damit? Einmal sitzt man auf Institutsseite, mal sitzt man auch auf Seiten des Dienstleisters, des sogenannten Auslagerungsunternehmens. Und das ist in der Tat, ist das ein spannendes Thema, auch im Hinblick auf Vertragsabschluss und Vertragsdiskussion, dass ein Institut sich selbstverständlich Know-how einkaufen möchte. Ich glaube, das ist relativ evident. Gerade wenn es in den Bereich IT-Auslagerung geht, ist es vollkommen klar, dass ein klassisches Bankinstitut sich hier an dieser Stelle Know-how einkaufen möchte. Aber wie du gesagt hast, das darf ja nicht dazu führen, dass das Know-how quasi ausschließlich im Auslagerungsunternehmen ist und ich mich als Institut da quasi nicht nur dieser Verantwortung entledige oder des Know-hows komplett entledige, sondern da in einer gewissen Art und Weise ja gar dem ausgeliefert bin, ja, dem Auslagerungsunternehmen. Und das ist insbesondere am Verhandlungstisch oft ein Spannungsfeld, weil das Auslagerungsunternehmen bisweilen sagt, ja, die regulatorischen Vorgaben, die müsst ihr uns machen. Das Institut dann sagt, naja, eigentlich binden wir euch genau dafür ein, weil hier erhoffen wir uns eigentlich von euch einen Mehrwert, Know-how und Input. Das heißt also, die Wahrheit liegt auch dort, nicht nur vertraglich, sondern auch in der Realität irgendwo dazwischen. Das Institut muss am Ende des Tages im Haus schon in der Lage sein, das Know-how zumindest in einer gewissen Flughöhe selbst abzubilden und auch das Lagerungsunternehmen natürlich zu beaufsichtigen. Ja. Ja? Womit wir auch schon wieder beim Stichwort Auslagerungsmanagement wären innerhalb des Instituts, was ja schon seit Jahren ein absoluter Prüfungsfokus der Aufsicht ist.
Ja, da kommen wir nachher auch noch zu. Ja, ich finde gerade zu der Frage der Verantwortung auch, wenn man sich klar macht, dass man, wenn man die Mannschaft im eigenen Haus hätte, also wenn ich Vorstand bin mit einer bestimmten Ressortverantwortung oder Bereichsleiter für irgendeinen Bereich und ich habe da ein Team sitzen, dann habe ich eine disziplinarische Führungsverantwortung. Ich kann, je nach meinem Führungsstil, kann ich alles überwachen, steuern, kontrollieren, was die tun und habe eine gewisse Kontrollmöglichkeit, um die Einhaltung von Vorschriften auch sicherzustellen. Und ich gebe ganz viel von diesen Kontrollmöglichkeiten natürlich aus der Hand, wenn ich einen Dienstleister habe, der irgendwo anders sitzt, wo ich die Leute nicht jeden Tag sehe, wo ich nur die vertraglichen Durchgriffsmöglichkeiten habe, wo ich kaum eine persönliche Beziehung zu den Menschen habe. Und mein Bild ist immer, da muss ich natürlich trotzdem irgendwie es schaffen, in der Verantwortung zu bleiben. Ne?
Verantwortung insbesondere halt auch tatsächlich eine Einschätzung abgeben zu können, ob mein Auslagerungsunternehmen, das ist jetzt nun quasi fast schon egal, in welchem Bereich, ob das Auslagerungsunternehmen überhaupt im richtigen Umfang, in der richtigen Qualität, wir kommen ja sicherlich auch nochmal auf das Thema KPIs vertraglich zu sprechen, ob da überhaupt Services im angemessenen Umfang erbracht werden. Ja. Das muss ich ja beurteilen können, um überhaupt das Risiko bei mir im Haus beurteilen zu können und dann insbesondere auch die Compliance, die aufsichtsrechtliche Compliance sicherstellen zu können.
Ja. Halten wir fest, es geht darum, ich soll in der Verantwortung bleiben. Darum gehen im Kern die Auslagerungsregeln, um Risiken einschätzen zu können, um Leistungen beurteilen zu können, um steuern zu können, um Regulierung umsetzen zu können und so weiter. Ich verliere nie oder andersrum, ich werde nie die Verantwortung los durch eine Auslagerung. Die bleibt immer bei mir. Und um das sicherzustellen, gibt es viele von diesen Vorgaben. Jetzt gucken wir mal, was eine Auslagerung eigentlich ist. Ich fange mal an mit den Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt Auslagerungsvorgaben für so ziemlich alle Arten von regulierten Unternehmen. Wir gucken auch gleich mal so ein bisschen links und rechts, ob bei den anderen eigentlich irgendwas anders ist. Jetzt fangen wir mal an mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten. Da steht ja in den MA-RISC steht eine Definition, was eine Auslagerung ist. Und ich finde die tatsächlich schwierig. Ich habe die auch schon ganz oft rauf und runter diskutiert, weil da nicht einfach nur steht, dass eine Auslagerung vorliegt, wenn ein anderes Unternehmen irgendwas tut, was ich normalerweise selbst machen würde, sondern in den MRISC steht, dass eine Auslagerung dann vorliegt, wenn ein anderes Unternehmen irgendwas tut, was im Zusammenhang mit der Durchführung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen steht, was ich ansonsten selbst machen würde. Und dieser Halbsatz dazwischen, was im Zusammenhang mit der Durchführung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen steht, der führt immer wieder zu Diskussionen. Kannst du sagen, dein Verständnis oder in deinen Worten, was ist für eine Bank eine Auslagerung und welche Bedeutung hat dieser Halbsatz da drin?
Ja, wenn das immer so einfach wäre, nicht wahr?
Ich hatte jetzt gedacht, du öffnest jetzt die Box mit der Lösung da drin.
Endlich ist sie da, der Halsbringer. Nein, in der Tat, aber ich glaube, wir können versuchen, uns anzunähern. Ich würde sogar tatsächlich auch sagen, dass die eigentliche Musik ehrlicherweise sogar in dem weiteren Halbsatz hängt, nämlich oder sonstigen institutstypischen Dienstleistungen. Das ist ja ganz oft so, dass ehrlicherweise dann in den Auffangtatbestandselementen einer Regelung die eigentliche Musik liegt. Das ist in der Tat ja gar nicht so unkomplex. Es ist, wie du gesagt hast, wir brauchen also irgendwie im Zusammenhang mit, ist ja auch schon sehr, sehr vage, wenn man mal ehrlich ist, weil was heißt schon im Zusammenhang mit? Da könnte man ja schon trefflich diskutieren, ob die Anwesenheit von Mitarbeitern in den Räumlichkeiten, in Großraumbüros nicht auch schon im Zusammenhang mit der Durchführung meiner Bankgeschäfte steht und entsprechend der Reinigungsservice oder der Getränkeservice, der meine Mitarbeiter da versorgt und umhegt und umpflegt, dann nicht auch schon im Zusammenhang steht. Ich glaube, wir wissen alle, dem ist nicht der Fall. Aber das zeigt ja, wie vage so ein Begriff im Zusammenhang ist.
Ja, und ich kenne eher die Diskussion aus der anderen Richtung. Naja, eine Buchhaltung steht ja nicht im Zusammenhang mit der Durchführung von Bankgeschäften, weil auch ein Bäcker braucht eine Buchhaltung. Also es gibt so, ne? Also die Diskussion aus der anderen Richtung kenne ich halt auch. Und das macht es so wahnsinnig schwierig zu sagen, ist jetzt, wenn ich jetzt ein Unternehmen da draußen meine Buchhaltung machen lasse, steht das jetzt im Zusammenhang? Also ist das jetzt eine Auslagerung oder ist das jetzt keine?
Und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, und deswegen gefällt mir eigentlich der hintere Teil der Definition in der MRISC noch am besten, oder sonstigen, jetzt kommt es, institutstypischen Dienstleistungen beauftragt wird. Mhm. Und da sind wir nämlich jetzt in der Differenzierung zu dem wunderschönen Beispiel mit dem Bäcker, der ja auch eine Buchhaltung braucht, ja, dass man sagt, okay, wir müssen ja hier irgendetwas haben, was institutstypisch ist, egal unter welchem Institutsbegriff wir nun hier agieren. Ja. Und da fängt es also quasi an, aus meiner persönlichen Perspektive interessant zu werden, dass man sich Gedanken machen muss, okay, institutstypisch kann ja am Ende nur meine persönliche Dienstleistung sein. Das muss ja meine Bankdienstleistung sein, das muss meine Wertpapierdienstleistung sein. Das kann mein Zahlungsdienst oder meine E-Geld-Serviceleistung sein, etc. Je nachdem, in welchem Regime wir sind. Ja. Wir haben ja inzwischen neben der MRISC, ohne dass ich da jetzt hier zu rigoristisch ausholen möchte, haben wir auch noch die EBA-Leitlinien zu dem Thema Auslagerung, die doch noch mal viel Konkretisierung ja auch hier an der Stelle bieten. Und die finde ich eigentlich, die gehen in die gleiche Richtung. Da gefällt mir eigentlich auch der eine Halbsatz auch sehr, sehr gut. Der sagt ja auch, Auslagerung beginnt halt dort, wo ich eine Dienstleistung normalerweise selbst übernehmen würde. Ja, und dieses eigentlich selbst übernehmen ist für mich sehr, sehr ähnlich zu dem Thema institutstypische Dienstleistung. Ja, und vor diesem Hintergrund führe ich da die EBA-Guidelines immer gerne an, weil ich glaube, dass das schlägt alles in die gleiche Richtung, dass man sagen muss, okay, das sind halt tatsächlich Dienstleistungen, die geschäftstypisch immanent sind. Und dann ist man eigentlich sehr, sehr schnell bei dem Ergebnis, dass man sagt, okay, die Buchhaltung, die brauche ich, ist halt wahrscheinlich keine Auslagerung, weil sie nicht institutstypisch ist. Spannend wird natürlich das ganze Thema, wenn wir dann plötzlich einsteigen in besondere Funktionen wie Risikocontrolling oder interne Revision oder sowas und wir dann in diesem Bereich der Auslagerung uns bewegen. Und dann auch dort, finde ich, helfen dann die Definition der EBA-Guideline beziehungsweise institutstypisch als Begriff, dass man sagt, ja, ist vielleicht nicht die Kerndienstleistung, ist aber jedenfalls institutstypisch oder regulatorisch typisch, weil das ja besondere Funktionen sind, die ich ja gerade nur wegen meines Institutswesens benötige.
Weil sie vorgeschrieben sind, ja.
Weil sie quasi vorgeschrieben sind. Das heißt also, sie sind auch institutstypisch, institutsimmanent. Wenngleich, interessanterweise an der Stelle, aber natürlich eigentlich nicht wirklich Bestandteil der eigentlichen Dienstleistung.
Ja, Also ich meine, jeder große Konzern hat heute eine interne Revision, ja?
Richtig.
So dass man nicht mehr sagen würde, es ist typisch für eine Bank, aber es ist für eine Bank, es ist halt vorgeschrieben. Und ich glaube, da muss man ja auch nicht diskutieren, dass die, wenn ich einen Dienstleister mit einer Revision, internen Revision beauftrage, dann ist das definitiv eine Auslagerung. Da gibt es, glaube ich, keinen Auslegungsspielraum. Aber ja, okay, verstanden. Wir gucken ja gleich auch noch darauf, ob das bei anderen regulierten Unternehmen anders ist. Aber jetzt erstmal die Abgrenzung, weil du ja auch schon gesagt hattest, was ist die Buchhaltung, fällt die jetzt unter die Auslagerung oder nicht? Die MRIS grenzen ja ab, eine Auslagerung zu einem sonstigen Fremdbezug einer Leistung. Da würde ich gerne noch drauf gucken, was das jetzt ist. Da sagen die MRIS, nicht als Auslagerung zu qualifizieren ist der sonstige Fremdbezug. Hierzu zählt zunächst der einmalige oder gelegentliche Fremdbezug von Gütern und Dienstleistungen. Das verstehe ich noch sehr gut. Wenn ich Büromaterial bestelle oder ähnliches, dann ist das ein gelegentlicher Fremdbezug von Gütern. Ebenso erfasst werden Leistungen, die typischerweise von extern bezogen werden und aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten oder der rechtlichen Vorgaben eigentlich nie selbst erbracht werden. Das wäre dann ein sonstiger Fremdbezug und nicht eine Auslagerung. Was fällt da drunter? Hast du da Beispiele, die das greifbar machen?
Ja, da sind wir ja so ein bisschen bei dem Thema, was ich ja eben schon so ein bisschen angerissen hatte. Ja. Typischerweise selbst erbracht. Ist ja auch das, was die EBA-Guideline bemüßigt, indem sie ja sagt, die das Institut ansonsten selbst übernehmen würde. Ja. Und ich glaube, da bewegen wir uns genau in der Tat so ein bisschen an der Schnittstelle. Und ich glaube, da fängt auch der Bereich an, wo das Marktumfeld wahrscheinlich unterschiedlich reagiert, wo Institute auch einfach zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen, weil da fängt der Graubereich wahrscheinlich an. Und ich glaube, da ist es dann auch tatsächlich wichtig, dass man sich so ein bisschen die Institutsart anschaut und sagt, über welche Art von Institut spreche ich? Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Wertpapierinstitut gehe und ich binde hier einen Kommissionär ein zum Beispiel und dieser Kommissionär hilft mir, Kundenaufträge zu erledigen? Ist das eine Auslagerung oder nicht? Ist das etwas, was ich typischerweise eigentlich tatsächlich das Wertpapierinstitut übernehmen sollte oder nicht? Ja, da gehen sicherlich die Meinungen auseinander.
Ja.
Müsste man sagen, eventuell an der Stelle tatsächlich nicht, ja, weil die Ausführung hier an dieser Stelle oder wir nehmen ein Informationsdienste Reuters oder sowas in Anspruch selber als Wertpapierinstitut. Ja, kann man sagen, nee, ist eine Dienstleistung an mich selber, ist natürlich meine eigenen Dienstleistung zuträglich und dienlich, dass ich hier Reuters selber bemüßige als Informationsquelle. Aber ist das da an der Stelle nicht dann doch ein sonstiger Fremdbezug, weil das nicht unbedingt eine Dienstleistung ist, die ich selber erbringen würde normalerweise, weil sie nicht inhärent ist. Und so lässt sich das auch auf andere Institute übertragen. Besonders spannend wird es ja natürlich im Investmentfondsbereich, wo man dann auch sagen soll, okay, da sind wir dann da in der kollektiven Vermögensverwaltung. Wo hört da eigentlich die eigene Dienstleistung auf? Das ist ja schon nochmal ein besonderes Betätigungsfeld sozusagen. Da gibt es auch diverse Beispiele. Also von daher, ja, das ist wahrscheinlich die Stelle, an der es besonders schwierig wird, dann zu sagen, wir sind hier im Bereich der Auslagerung oder wir sind hier tatsächlich vielleicht noch im sonstigen Fremdbezug.
Also es gibt einfach kein Schwarz und Weiß, oder? Ich glaube, das ist dann die Kernbotschaft jetzt daraus. Ich muss mir das selber überlegen, wie es immer so schön heißt, für sachverständige Dritte nachvollziehbar begründen und dokumentieren.
Prüfungssicher dokumentieren ist sicherlich auch das richtige Stichwort.
Ja, genau. Und also ich finde, es ist tatsächlich wahnsinnig schwammig. Also was typischerweise von einem beaufsichtigten Unternehmen bezogen wird oder nicht selber gemacht wird, dieses typischerweise, ja, da sitzt man halt, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt wie du, sondern vielleicht relativ neu sich mit der Regulierung auseinandersetzen muss, dann sagt man, naja, ein kleines Institut macht IT typischerweise nicht selbst, ne, weil ist einfach nicht mehr so, es geht alle in die Klaus, so etwas übertrieben gesagt, und damit fällt das da nicht drunter und das ist dann auch wieder irgendwo zu kurz gesprungen, also so ein bisschen sich die Historie dann anzugucken und deine Erklärung dazu zu haben, das hilft, glaube ich, schon sehr, aber es gibt als Antwort, es gibt kein Schwarz oder Weiß, ich muss es mir selbst überlegen und gut begründen.
Ja, und die größten Probleme sehe ich dann tatsächlich, ist natürlich jetzt auch ein Thema, was den Markt insgesamt umtreibt. Wenn wir jetzt, auch daraus können wir gerne eine eigene Folge machen, das ganze Thema geldwäscherechtliche Auslagerung, da wird es ja besonders schwierig.
Ja.
Weil da müssen wir ja dann auch noch differenzieren zwischen KYC-Prozessen, zwischen internen Sicherungsmaßnahmen. Da gibt es teilweise unterschiedliche Anforderungen an die Auslagerungsszenarien. Und das fängt ja an mit der schnöden Einbindung von Postident oder IDNOW meinetwegen. Da kann man, glaube ich, in 10 Institute reinschauen und wird 10 unterschiedliche Einschätzungen finden. Ist das eine Auslagerung? Ist das sonstiger Fremdbezug? Sofern man das im geldwäscherechtlichen Sinn überhaupt so bezeichnen darf. Ist das eine wesentliche oder eine unwesentliche Auslagerung? Wie wird das Ganze eigentlich gemonitort und so weiter? Also da manifestiert sich dann die Problematik, diese ganze Abgrenzungsschwierigkeiten dann in voller Blüte
Ja,
sozusagen.
absolut. Ich habe über das Thema ja auch in der letzten Podcast-Folge mit Barbara Bayer gesprochen.
Ach, sehr schön.
Im Zuge der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin. Also wir haben kurz darüber gesprochen. Das war
Ja.
keine ganze Folge, nur darüber. Aber da wurde auch schon klar, wie kompliziert das im Geldwäschebereich ist. Das ist vermutlich wirklich mal eine eigene Folge wert.
Absolut.
Ist bei, jetzt nur um mal links und rechts zu gucken, ist das bei Zahlungsinstituten irgendwie anders? Also ich habe mir bei Zahlungsinstituten in den ZAG immer Risk die Formulierung durchgelesen, das klingt alles genauso. Ist aus deiner Erfahrung in der Praxis, sind die Regularien da irgendwie anders oder werden anders gelebt oder sieht die Aufsicht da irgendwas anders?
Ich glaube, im Bereich des ZAGs haben das nicht wirklich mit einem anderen Regime zu tun. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen die Beaufsichtigungshistorie anschaut, ergibt dies auch Sinn. Wir haben ja die ZAG MR Risk. Die ZAG MR Risk sind den MR Risk der Normalen natürlich extrem nachempfunden. Viele ZAG-Institute haben sich sowieso schon lange orientiert an den allgemeinen MR Risk, bevor sie ihre eigenen MR Risk hatten. Das hat natürlich auch was mit der Prüfpraxis zu tun, machen wir uns nichts vor, ne? Weil wenn die Prüfer natürlich dann in die ZAG-Institute gegangen sind, die sie geprüft haben, haben sie sich natürlich an dem orientiert, was sie kennen aus der Bankenwelt und haben selbstverständlich nicht wirklich das Rad neu erfunden. Klingt jetzt ein bisschen salopp, aber ich finde das relativ menschlich und nachvollziehbar und sachlich auch nicht falsch. Von daher ja, wir haben da sicherlich im Wording das eine oder andere, was ein bisschen anders klingt, aber im Hinblick auf die ZAG-Institute würde ich sagen, wäre eine tiefgreifende Differenzierung fast abwegig.
Ja.
Meine persönlich, ich weiß ja nicht, wieso dein Empfinden da wäre. Das sehen wir ja auch daran, dass die ZAG-MR-Risk ebenfalls auf dieses Element abstellen, was ja insbesondere ich genannt hatte, als Ableitung aus den EBA-Guidelines, dass sie sagen, die ansonsten vom Institut selbst erbracht würden.
Ja, und sonstigen Fremdbezug gibt es da auch, der ist, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich definiert. Also ist das Gleiche wie eben.
Exakt, da geht es dann um die Nachhaltigkeit des Fremdbezugs. Ist das auch nur einmalig oder ist es gelegentlicher
ja.
Leistungsbezug? Also ich glaube, das sind Kriterien, die wir jetzt schon diskutiert haben und die allen aus der Bankenwelt sicherlich bekannt sind. Ich glaube, spannender wird es in der Tat im Bereich der Wertpapierfirmen. Da haben wir natürlich auch, das ist im Bereich der MiFID-Welt wieder unterwegs. Da gibt es delegierte Verordnungen, insbesondere die 2017er 565. Möchte jetzt mich gar nicht in den Einzelheiten verlieren. Das wird hier vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Ist aber am Ende, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die delegierte Verordnung beispielsweise reingehen, das ist dann dort eine Vereinbarung gleich welcher Form zwischen einer Wertpapierfirma und einem Dienstleister, in deren Rahmen der Dienstleister ein Verfahren abwickelt. Also hier haben wir plötzlich den Begriff des Verfahrens. Eine Dienstleistung erbringt oder eine Tätigkeit ausführt, dass die oder die Wertpapierfirmen ansonsten selbst übernehmen. Also auch dort, letzten Halbsatz haben wir wieder gehört. Ja. Hier geht es wieder am Ende, ob wir jetzt über eine Aktivität sprechen, ob wir über ein Verfahren sprechen, ob wir über einen Prozess sprechen, ob wir über eine Dienstleistung sprechen. Die Einschränkung ist immer die gleiche hintenrum. Es geht darum, dass das Institut am Ende irgendwie das sonst selbst
machen würde, ja.
Übernehmen würde.
Ja.
Ja. Und interessanterweise, das wissen wir, ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal im Hinblick auf die Auslagerung beziehungsweise im Hinblick auf die Abgrenzung zum sonstigen Fremdbezug ist witzigerweise auch hier wieder die Häufigkeit beziehungsweise die Nachhaltigkeit eines Bezugs. Ja, und von daher auch dort sehr ähnlich aus meiner Perspektive und zumindest im Hinblick auf die, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, im Hinblick auf die grundsätzlichen Kriterien. Was das dann in der Realität heißt. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, weil wir, gerade wenn wir in der Welt der Wertpapierfirmen sind, müssen wir natürlich berücksichtigen, da gibt es den Einsatz von Wertpapierhandelssystemen oder die Nutzung von Clearingstellen im Rahmen der Wertpapierabwicklung oder die Einbindung insbesondere bei solchen Firmen im Bereich Wertpapier, auch die Einschaltung von rechtlichen oder steuerlichen Beratern. Ja? Und da kann man sagen, also die Einbindung eines Wertpapierhandelssystems oder auch die Nutzung von Clearingstellen ist halt dann keine Auslagerung in dem Fall.
Das würde ich typischerweise nicht selbst machen, ja.
Richtig,
ja.
Richtig. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die man sich vergegenwärtigen muss, dass man sagt, sind klassische Finanzmarktdienstleistungen, wenn man so möchte, sind aber im Bereich der Wertpapierfirmen dann doch keine Auslagerung, weil sie nicht MiFID-inhärent sind.
Ja, bei den Wertpapierfirmen würde ich tatsächlich gerne noch einmal nachfragen. Und zwar fehlt da in der delegierten Verordnung zur MiFID, in der ja die Definition steht, was eine Auslagerung ist, da fehlt dieser Halbsatz, dass es dann eine Auslagerung ist, wenn es im Zusammenhang mit einem Bankgeschäft steht. Natürlich würde da nicht Bankgeschäft stehen, sondern Wertpapierdienstleistung. Aber das, was wir eben bei den MRISC hatten, das ist dann eine Auslagerung, wenn es im Zusammenhang mit einem Bankgeschäft, einer Finanzdienstleistung oder einer sonstigen institutstypischen Dienstleistung steht. Dieser Halbsatz fehlt da. In der delegierten Verordnung zur MiFID steht nur, eine Auslagerung bezeichnet etwas, ich kürze das jetzt stark ab, was ich ansonsten selbst machen würde. Das heißt, das Buchhaltungsbeispiel, was wir eben diskutiert haben, wäre hier anders. Weil eine Buchhaltung würde ich natürlich ansonsten selbst machen. Also ist bei einer Wertpapierfirma der Begriff Auslagerung wirklich anders gemeint oder lege ich hier zu viel Wert auf einzelne Worte und es ist eigentlich genau dasselbe gemeint wie das, was wir eben besprochen haben?
Ja, also das ist eine fantastische Argumentation, muss ich mir merken, wenn man im nächsten Diskurs für den Mandanten mit den Prüfern ist. ja, ich hatte ja vorhin gesagt oder ich hatte mir ja vorhin beklagt, dass dieses im Zusammenhang mit im Prinzip unnötiges Füllmaterial sprachlicher Natur ist, weil es keinerlei Einschränkung vorgibt, weil es keinerlei Konkretisierung vorgibt und in der Tat im Zusammenhang mit ja auch die Buchhaltung beinhalten könnte, offen gestanden. Entsprechend argumentiere ich jetzt dagegen und sage, so wertlos im Zusammenhang ist im Hinblick auf eine Konkretisierung, so entbehrlich ist es im Prinzip. Das heißt also, da es sowieso keine Funktion erfüllt hat, dieses im Zusammenhang mit, würde ich so weit gehen, dass ich auch dort wieder mich darauf fokussiere, an den hinteren Teil der Definition, der sagt, der ansonsten selbst übernommen würde. Ja. Was ja auch den EBA-Guidelines entspricht. Mit anderen Worten, die eigentliche Beschränkung liegt meines Erachtens nicht in diesem im Zusammenhang mit oder was auch immer oder im Rahmen von, sondern liegt in der Beschränkung, würde ich ansonsten selbst übernehmen. Und da ist für mich die Einschränkung, wo ich sage, selbst übernehmen setzt voraus, dass das hier das Institut seine originären Kompetenzen, seine originären Dienstleistungen, Tätigkeiten, Produkte, Verfahren durchführt. Mhm. Und dann passiert meines Erachtens genau dort dann die Einschränkung, dass natürlich nur institutsinhärente Aufgaben, Dienstleistungen und Produkte sein können. Von daher, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ich halte das aus meiner persönlichen Perspektive nicht für geeignet, um das strenger auszulegen oder weiter auszulegen, mhm, an der Stelle, weil im Zusammenhang mit für mich sowieso an der Stelle fast mehr oder weniger eine Worthülse ist und die eigentliche Einschränkung nun mal darin liegt, dass man sagt, es sind Aufgaben, die ich als Institut originär, ich glaube, das ist das Wichtige, das steht leider so nicht drin, die ich sonst originär selbst übernehmen, ja, würde.
Ja, also okay, das heißt, es ist zwar anders formuliert und man kann sich die Haare raufen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Prüfer darauf hingewiesen hat, dass es ja anders definiert ist und wie man das denn jetzt abbildet, diese zwei unterschiedlichen Definitionen und wie man damit denn jetzt umgeht. Aber man sollte da dann nicht so viel reininterpretieren. Das andere ist halt MRISC, das andere ist eine EU-Verordnung, aber es ist im Kern dasselbe gemeint.
Das wäre jetzt zumindest mein persönlicher Standpunkt,
ja. Und das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für die Kapitalverwaltungsgesellschaften. Da steht es in den KAMA-Risk, eine Auslagerung liegt vor, wenn ein anderes Unternehmen mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragt wird, die ansonsten von der Gesellschaft selbst erbracht würden. Da gibt es auch dieses Verklausulierte im Zusammenhang mit oder so nicht, sondern es ist einfach alles, was ich sonst selbst machen würde, ist eine Auslagerung.
Genau, genau. Also im Prinzip genau. Da haben wir ja so ein bisschen so eine parallele Formulierung, wieder same, same, but different, ja. Aber da ist dann wiederum von Aufgaben die Rede, ja. Aber in der Tat, letzter Halbsatz wieder, die ansonsten von der Gesellschaft selbst erbracht würden.
Ja.
Und das würde ich ganz genauso auslegen. Und ich glaube, das zeigt auch tatsächlich die Marktpraxis hier an dieser Stelle. Wobei wir natürlich im Bereich der Kapitalverwaltungsgesellschaften wieder dem einen oder anderen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, Rechnung tragen müssen, dass wir hier im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung sind. Da stellen sich ja so spannende Fragen. Ist ja inzwischen geklärt, inwiefern fällt jetzt beispielsweise Vertrieb unter die kollektive Vermögensverwaltung.
Ich erinnere mich, das war lange, lange Diskussion, ja.
Ja, genau. Also du und ich, wir erinnern uns, die jüngeren Kollegen vielleicht nicht mehr. Dieses Thema ist inzwischen geklärt. Der Vertrieb ist keine Auslagerung, ja. Wenngleich natürlich der Vertrieb eigener Investmentanteile Bestandteil der kollektiven Vermögensverwaltung ist, könnte man auch sagen, ist ja in sich inkonsequent.
Ja.
Einerseits ist es Bestandteil der kollektiven Vermögensverwaltung, andererseits ist der Vertrieb dann aber plötzlich keine Auslagerung, ist jetzt aber inzwischen geklärt, aber natürlich ist das nachvollziehbar, dass man sagt, naja, eigentlich ist das eine Diskussion wert an dieser Stelle. Das heißt also, wenn wir in den Bereich der Investmentanteile gehen, stellt sich ja, wir haben ja dann dort auch noch zwei Ebenen. Wenn wir ins KGB gehen, wir haben ja dann auch noch die Ebene der Verwaltungsgesellschaft, dann haben wir natürlich auch noch die Ebene der ERF selber, der Vermögenswerte beispielsweise. Da muss man auch schauen, wie ist denn einzuordnen das Thema Facility Management?
Ja, das ist auch eine Diskussion. Daran erinnere ich mich auch, ja.
Was ist mit der Immobilienverwaltung? Was
Ja.
ist mit der Beratung von Unternehmen, die im Hinblick auf die Kapitalstruktur, ne, oder
Ja,
die industrielle
ja.
Strategie, das sind ja Kernbereiche auf Ebene der Vermögenswerte, ne? Und da muss man sich natürlich oder Beratung im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen, Verkäufen. Und von daher in der Tat, das sind Sonderdiskussionen, die man sich unter dem jeweiligen Regime anschauen muss, die man
Ja.
sich unter den jeweiligen Dienstleistungen anschauen muss, wo Unterschiede sich manifestieren können oder wo man auch einfach die Verwaltungspraxis kennen muss und sagen muss, okay, das ist ausdiskutiert, ist diskussionswürdig, ist vielleicht nicht eindeutig, ist aber auf Verwaltungsebene geklärt.
Ja, da muss man einfach wissen, es ist schon mal diskutiert worden und irgendeine Aufsichtsbehörde hat dazu was gesagt und ja.
Genau.
Bevor wir gleich zu einer ganz wichtigen Differenzierung kommen, dann zwischen wesentlichen Auslagerungen und unwesentlichen Auslagerungen, vielleicht einmal noch kurz zumindest zu der Grenze. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man alles Mögliche auslagern kann. Es gibt ja aber auch Dinge, die ich nicht auslagern darf oder zumindest nicht vollständig auslagern darf. Was sind da so die wichtigsten Punkte, die wir kurz besprechen sollten, damit das klar ist, wo auch die Grenzen der Auslagerbarkeit sind?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, da müssen wir auch zwei verschiedene Ebenen vielleicht ein Stück weit unterscheiden. Komme jetzt auch insbesondere darauf, weil wir eben gerade noch über das KGB gesprochen haben, über Investmentfonds. Da stellt sich diese Frage ja insbesondere. Da gibt es ja diesen Begriff der Empty Shell, Briefkastenfirmen. Ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen zwei Ebenen, die natürlich ineinander übergehen. Eine Grenze der Auslagerung ist selbstverständlich, dass das Thema extrem umfassende Auslagerung nicht dazu führen darf, dass ein Institut am Ende des Tages eine Lizenzhülle ist und so viele Funktionen, so viele Fachkenntnisse, Ressourcen, Entscheidungsgewalten, Leitungsfunktionen, vertragliche Ansprüche und so weiter, dass so viele Elemente ausgelagert sind, dass wir es am Ende des Tages mit einer Briefkastenfirma zu tun haben. Warum wurde das insbesondere im Investmentfondsbereich stark diskutiert? Natürlich im Zusammenhang mit Brexit, ja. Dass man sagte, wir allokieren uns lizenzrechtlich im angenehmen Bereich, aber dann wird der Rest ausgelagert. Also das ist sicherlich eine Grenze, die wir beachten müssen. Die andere Grenze ist die, die du, glaube ich, eher angesprochen hast, dass es natürlich Aktivitäten, Prozesse, Funktionen gibt, wo es Grenzen der Auslagerungsfähigkeit gibt. Und das ist auch ein relativ komplexes Thema für sich offen gestanden, wo man auch noch mal sehr differenziert schauen muss, in welcher Institutsklasse sind wir. Wir denken hier insbesondere beispielsweise ans WPIG, wo wir ja auch eine Unterscheidung haben in unterschiedliche Cluster von Wertpapierfirmen. Ne? Besonders relevant, besonders groß, weniger relevant. Ja? Da haben wir unterschiedliche Anwendungsregime oder Regulierungsintensitäten und Dichten. Ja? Und da müssen wir insbesondere sprechen über Themen wie Compliance-Funktionen, interne Revision, Risikocontrolling-Funktionen. Ja, also der Grundsatz ist ja, ich darf prinzipiell erstmal alle Aktivitäten und Prozesse auslagern. Es gibt ja erstmal kein generelles Verbot. Ja. Aber es gibt halt die Grenzen. Und wenn wir an diese besonderen Funktionen denken, da müssen wir leider tatsächlich dann jedes Mal rein. Da kommen halt solche Themen wie der unsägliche Proportionalitätsgrundsatz mit rein, Verhältnismäßigkeit und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch unterschiedliche Verwaltungspraktiken, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bin ich eher ein kleines Institut, was auch immer das dann technisch bedeuten möchte, in dem jeweiligen Anwendungsregime, ja. Bin ich eher ein kleines Institut, dann ist eine Vollauslagerung auch solcher Funktionen wie Compliance-Funktionen, interne Revision möglich, ja. Bei größeren Instituten ist das nicht möglich. Bin ich in einer Gruppenkonstellation, ist das teilweise dann doch wieder möglich, weil ich in einer Gruppenkonstellation bin. Dann gibt es allerdings die Gegenausnahme, dass das Institut ja nicht irgendwie das wesentliche Unternehmen in der Gruppe sein darf. Also von dort, das ist auch eine Gemengelage, die man sich in jedem Einzelfall anschauen muss und ehrlicherweise auch zu einem begründeten Ergebnis kommen muss, dass man der BaFin auch präsentieren können muss und sagen muss, okay, ich bin hier im Bereich der Vollauslagerung und ich darf dies nach meines Erachtens, weil. Ja?
Ja, Okay, aber dann halten wir doch fest, ich darf keine Hülle werden, das darf ich wahrscheinlich nirgends. Also ich weiß, im KGB ist es explizit geregelt, aber wahrscheinlich wird es auch bei keinem anderen Institut irgendwie gut geheißen, wenn da nur noch eine Hülle steht und alles ausgelagert ist. Und insbesondere bei den besonderen Funktionen muss ich halt wirklich überlegen und abwägen, ob das geht bei mir oder ob das nicht geht, das voll auszulagern. Und was ich natürlich nie auslagern darf, ist irgendwie die Leitungsverantwortung der Geschäftsleitung.
Ja, das, ja, okay, das ist klar.
Ja.
Ich glaube, das ist inzwischen marktbekannt, nicht gewollt, nicht gewünscht und nicht gutiert.
Ja.
Ja. Ich denke, am Ende, ich glaube, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen, am Ende muss jede Entscheidung, die ein Institut fällt und auch der Aufsicht, dem Prüfer präsentiert, muss am Ende eingebettet sein in eine eigene Risikoabwägung. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt.
Ja.
Ja, da sind wir nämlich dann auch gleich bei dem Thema der Risikoanalyse am Ende des Tages. Es muss eine eigene Risikoabschätzung stattfinden, welche Risiken kaufe ich mir damit ein? Und dann ergeben auch diese differenzierten Regelungen ja auch Sinn, dass man sagt, okay, mein Risiko ist in einer Gruppensituation, eine Auslagerung in einer Gruppensituation, ist das ein anderes Risiko unter Umständen als eine komplett externe Auslagerung.
Ja.
Eine Vollauslagerung ist eine andere Risikoklasse als eine Teilauslagerung.
Ja.
Aber in der Tat ist das auch eine unterschiedliche Risikoabwägung, wenn ich in einem kleinen Institut bin mit einem sehr, sehr beschränkten Geschäftsfeld. Ja? Also von daher, das sind ja keine sachfremden Erwägungen an dieser Stelle, aber diese Erwägungen sind halt anzustellen und zu dokumentieren.
Also wieder kein Schwarz oder Weiß, sondern nachdenken, abwägen und dokumentieren.
Ja, Einzelfall ist ja sowieso etwas, was immer wichtiger ist im regulatorischen Umfeld. Standardisierte Anwendung von Grundsätzen mag weder die Aufsicht und entsprechend als Reflex auch der Prüfer nicht. Von daher ja, also
ja.
Auslagerungsmanagements geht es gerade darum, dass man keinen standardisierten Maßstab hat, sondern sagt, ich habe mir jede Auslagerungssituation im Einzelnen angeschaut, eine einzelne Risikoabwägung und Einschätzung vorgenommen und entsprechend eine Einzelfallentscheidung auch gefällt.
Ja. Und kann die auch begründen und habe es dokumentiert, genau.
Genau, wer schreibt, der bleibt, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, ist leider so. Ich meine, ist ja auch nachvollziehbar. Ich kann ja viel behaupten, dass ich mir total viele Gedanken gemacht habe. Wenn das nirgends steht, dann kann das ja keiner nachvollziehen. Jetzt kommen wir genau zu dem, was du eben schon angesprochen hast, nämlich der Risikoanalyse. Also wenn ich jetzt einen Dienstleister mit irgendwas beauftrage, dann ist mein erster Schritt, mir zu überlegen, bin ich überhaupt im Auslagerungsregime oder ist das ein sonstiger Fremdbezug? Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist Schritt 1. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, es ist wohl eine Auslagerung, weil es etwas ist, was ich sonst typischerweise selbst machen würde, dann ist der nächste Schritt, dann muss ich mir überlegen oder ich muss analysieren, ob es eine sogenannte wesentliche oder eine unwesentliche Auslagerung ist. Und das ist deswegen so wichtig, weil an wesentlichen Auslagerungen ein ganzer Batzen zusätzlicher regulatorischer Anforderungen hängt. Deswegen ist diese Analyse und diese Unterscheidung so wichtig. Jetzt fangen wir wieder mit den Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten an, obwohl ehrlicherweise die Definition bei Wertpapierfirmen mir viel besser gefällt, aber wir bleiben in der Reihenfolge. In den
würde ich jetzt allerdings auch bemüßigen, ja.
In den MRISC steht, ich muss eine Risikoanalyse machen und anhand derer ich dann eigenständig bewerte, welche Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen ich unter Risikogesichtspunkten für wesentlich halte. Da steht ja nicht wirklich eine Definition, was jetzt wesentlich ist, sondern da steht, ich muss mir halt die Risiken angucken und dann selber sagen, ich halte die jetzt unter Risikogesichtspunkten für wesentlich. Gibt es da eigentlich irgendwo eine Definition, die ich nur nicht kenne?
Du hast sie ja eigentlich schon genannt tatsächlich. Also die MRISC ist prinzipiell im Kontext zu sehen, 25a und B KWG.
Ja.
So. Wenn wir uns das anschauen, gibt es da natürlich eine Gesetzgebungshistorie, da gibt es einen Telos, ein Regelungsziel, da gibt es einen Rahmen, da gibt es Erwägungsgründe aus dieser Zeit und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages landen wir ja eigentlich tatsächlich bei genau den Kriterien, die dir ja sehr gut gefallen unter MiFID, ja, und die natürlich auch ihren Sinn ergeben, wenn man das Thema Risikoanalyse sich ja auch anschaut. Also, Risikoanalyse heißt ja, ich muss eine Einstufung vornehmen, ob wesentlich oder unwesentlich, nachdem ich die Hürde Fremdbezug genommen habe.
Mhm.
Ja. Und diese Einstufung unter Risikogesichtspunkten in der Risikoanalyse bedeutet ja, dass ich die Risiken abschätzen muss. Und welche Risiken können denn das wieder nur sein? Und dann führen uns ja diese Risikogesichtspunkte, diese Risikoabwägung unter der Risikoanalyse, führt uns ja eigentlich 1:1 in die delegierte Verordnung, die du ja meinst vermutlich, im Hinblick auf die Wertpapierfirmen und
ja,
die dort enthaltene Definition, nämlich was bedeutet ein Problem in der Erbringung der Dienstleistung durch ein Auslagerungsunternehmen. Also wenn dort die Auslagerungssituation, die Dienstleistung, was auch immer es ist, nicht mehr funktionierte. Welche Folgen hätte das? Hätte das zur Folge, dass ich meine institutstypischen Dienstleistungen nicht mehr erbringen könnte? Hätte das eventuell zur Folge, dass eigentlich meine Lizenzvoraussetzungen gar nicht mehr gegeben sind, weil ich gewisse Aspekte, regulatorische Aspekte und Voraussetzungen und Bedingungen gar nicht mehr erfüllen kann? Das ist ja insbesondere im Bereich der Auslagerung zentraler Funktionen besonders wichtig. Hätte das womöglich auch massive Auswirkungen auf mein gesamtes Tätigkeitsfeld, auf meine Marktpositionierung, so, was heißt das im Umkehrschluss, so, dass ich sogar finanzielle Nachteile hätte. Mhm. Also ich wäre nicht mehr leistungsfähig. Ich wäre vielleicht am Markt nicht mehr leistungsfähig und hätte dann finanzielle Nachteile mittelbar. Ich könnte ja auch finanzielle Leistungseinbußen haben in unmittelbarer Ebene, auf unmittelbarer Ebene. Wäre vielleicht die gesamte Kontinuität und die ganze Stabilität meines ganzen Instituts gefährdet, wenn mir die Dienstleister 1, 2, 3, 4, 5 ausfielen.
Ja.
Ja. Und da kommen ja dann auch noch ganz andere Aspekte dazu, nämlich das Stichwort Akkumulierung von Risiken. Das heißt also, ich habe vielleicht drei Dienstleistungen, die ich ausgelagert habe, die für sich isoliert betrachtet vielleicht gar kein so massives Risiko im Hinblick auf ihren potenziellen Ausfall darstellten. Aber kumuliert stellen sie ein massives Risiko dar. Mhm. Und dieses Risiko könnte sich ja insbesondere in dem Moment erhöhen, wo ich dann ungünstigerweise diese drei unwesentlichen Auslagerungen auch noch alle auf das gleiche Auslagerungsunternehmen ausgelagert habe. Das heißt also, mir fällt ein Auslagerungsunternehmen aus. Das Auslagerungsunternehmen erbringt für sich betrachtet drei unwesentliche Auslagerungen. Aber dieser Ausfall eines Auslagerungsunternehmens führt automatisch zu einer kumulativen Ausfall bei mir.
Ja.
Das heißt also, meine ganze Risikoeinschätzung muss ja dann wieder anders ausfallen.
Das ist das Stichwort Konzentrationsrisiken, ne? Sowohl bezogen auf die Tätigkeit als auch bezogen auf den Dienstleister. Ja, und ich mag diese Definition in der MiFID, die du gerade ja wiedergegeben hast, tatsächlich deswegen, weil nicht wie in den MA-Risk da einfach nur steht, ja, mach halt eine Risikoanalyse und überleg dir dann, was unter Risikogesichtspunkten wesentlich ist, sondern die delegierte Verordnung zur MiFID gibt mir eben diese drei Kategorien vor, die mir einfach, also mir zumindest beim Nachdenken helfen. Wenn der Dienstleister ausfällt oder Mist baut, gefährdet das meine Zulassungsbedingungen, also die Einhaltung meiner Zulassungsbedingungen oder meine Geschäftstätigkeit oder meine finanzielle Situation. Und das macht es, finde ich, ein bisschen konkreter und ein bisschen einfacher, darüber nachzudenken, was ich als wesentlich einstufen würde. Also geht mir zumindest so.
Naja, am Ende bedürfte es ehrlicherweise auch dieser MiFID-Regelung gar nicht, dieser delegierten Verordnung, weil die Abwägung oder die Übung, die ich ja machen muss in jeder Form der Risikoanalyse und Abschätzung, ist ja, was bedeutete denn der Ausfall? Mhm. Was bedeuteten dort Probleme? Und am Ende können das ja nur die Erwägungen sein, welche Relevanz hätte das auf mich als Institut? Und dass eine Relevanz halt ab einer gewissen Schwere der Folgen eintritt, glaube ich, ist relativ logisch.
Ja.
Aber vielleicht brate ich auch hier zu sehr im eigenen regulatorischen Saft und finde es deswegen zu selbstverständlich.
Nee, ich finde es in unserer Diskussion und auch sonst, ich mache das jetzt so viele Jahre, ich finde es auch mittlerweile einigermaßen logisch. Ich stelle nur immer wieder fest, bei Instituten oder bei Menschen, die einfach neu da reinkommen, die sitzen vor diesem Satz, Risikoanalyse selber bewerten, was wesentlich ist und sagen, hä? Und aus meiner Sicht auch zu Recht, weil wenn man sich nicht schon lange damit beschäftigt und nicht schon viele Praxisbeispiele gesehen hat und Auslegungsdiskussionen mitgekriegt hat von der Aufsicht, dann sitzt man wirklich im ersten Augenblick vor diesem Satz und sagt, was soll mir das jetzt sagen? Also deswegen mag ich eben den Satz in der MiFID lieber, da verweise ich dann hin und sage, schau dir das an, das ist einfacher zu verstehen und dann übertragen wir das und benutzen das in den MRS genauso sozusagen.
Wobei, wie gesagt, sich das schon aus der Bemüßigung des Begriffs der Geschäftsorganisation ja ergeben würde. Aber gut, ja. Vielleicht bin ich da zu streng.
Vielleicht kannst du es auch einfach schon zu gut und zu lange.
Nee.
So, und bei Zahlungsinstituten ist es doch vermutlich genau gleich. Also wenn du jetzt nicht protestierst, müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen?
Nö, fiele mir jetzt, also gerade bei den Zahlungsinstituten fiele mir da ehrlicherweise jetzt gar nichts irgendwie in Abweichung ein.
Ja. Und vielleicht zumindest kurz, bei Kapitalverwaltungsgesellschaften gibt es die Unterscheidung zwischen unwesentlich und wesentlich irgendwie gar nicht, oder?
Ja, könnte man tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass es da die Unterscheidung gar nicht gibt. Ich würde diese Meinung da jetzt ehrlicherweise nicht vertreten. Ja. Wahrscheinlich entsteht dieser Eindruck natürlich auch durch den 36 KGB, ja, also Paragraph 36 KGB, der tatsächlich da irgendwie überhaupt nicht mehr sprachlich nicht mehr darauf abstellt, ja. Jetzt bin ich ein bisschen länger dabei und habe auch noch immer das Investmentgesetz im Hinterkopf und würde da sagen, dass diese Differenzierung komplett weggefallen ist. Das ergibt auch vor Risikogesichtspunkten wenig Sinn. Das ergibt im Hinblick auf die Institutsführung keinen Sinn. Also ich verstehe das Problem, wenn man da in den 36 KGB schaut, würde allerdings sagen, dass dies nicht im Sinne des Regulators ist.
Okay. Ja, es wäre ja auch Wahnsinn. Also wenn ich dann wirklich jede Auslagerung als wesentlich behandeln muss. Also wir kommen ja gleich auf die Anforderungen zur wesentlichen Auslagerung, aber es finde ich sehr beruhigend, deine Antwort, dass es auch da immer noch den Spielraum gibt.
Naja, man könnte ja sogar andersrum argumentieren, wenn man wollte. Also wenn man so sehr am Wortlaut klebte, könnte man ja sogar andersrum argumentieren und sagen, eigentlich sind nur wesentliche Auslagerungen inkludiert und die unwesentlichen sind irrelevant. Und das wäre ja regulatorisch fatal, wenn man dann sagte, nö, die unwesentlichen Auslagerungen sind eigentlich gar nicht reglementiert. Und da hört ja der Spaß auf, ja, meines Erachtens. Und das würde ja auch keiner mehr mitgehen.
Ja, verstanden.
Also von dort, vom Wortlaut her, muss man sich nämlich da vergegenwärtigen, da könnte man ja rechtsrum wie linksrum argumentieren. Und ja, es wäre fatal, wenn wir sagten, oh, wir beziehen jetzt die unwesentlichen Auslagerungen also gar nicht mehr ein, aufsichtsrechtlich. Ja,
Ja, logisch.
interessanter Ansatz, ja. Also können wir gerne mal ausprobieren.
Keine gute Idee. Okay. Dann kommen wir zu dem, warum diese Unterscheidung zwischen unwesentlichen und wesentlichen Auslagerungen so wichtig ist, weil es nämlich für wesentliche Auslagerungen deutlich erhöhte Anforderungen gibt. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob man für unwesentliche Auslagerungen gar nichts machen sollte, ob das schlau ist, ist es natürlich nicht. Aber wir gucken jetzt mal vor allem auf die Wesentlichen, weil da muss ich halt. Und ich zähle jetzt nur ein paar Beispiele auf. Also ich muss die Erbringung der Leistung angemessen überwachen und das natürlich dokumentieren. Ich muss die Risiken angemessen überwachen, in mein Risikomanagement einbilden. Ich muss den Dienstleister sorgfältig auswählen und prüfen und das natürlich auch dokumentieren. Ich brauche Ausstiegsprozesse. Also ich muss irgendwie dokumentieren, was ich denn tue, wenn der Dienstleister mir vielleicht auch unerwartet ausfällt. Wie komme ich denn dann über die Runden? Ganz wichtig, was oft übersehen wird, ist, dass auch meine interne Revision und mein Wirtschaftsprüfer, der bei mir prüft, auch zum Auslagerungsunternehmen gehen darf und das auch regelmäßig tut und auch dort prüft bei einer wesentlichen Auslagerung. Und vor allem gibt es auch Anforderungen an den Vertrag und da sehe ich zumindest häufig größere Knackpunkte. Also ein Auslagerungsvertrag für eine wesentliche Auslagerung muss bestimmte Inhalte haben. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, ich zähle nur die auf, die mir am häufigsten als problematisch erscheinen, dass eine Dienstleistungsgüte mit eindeutig festgelegten Leistungszielen vereinbart wird. Nach meiner Erfahrung sucht man die in einigen Verträgen lange und
Ja,
vergeblich, vor allem auch bei
absolut,
IT-Verträgen.
ja.
Dass es Informations- und Prüfungsrechte meiner internen Revision sowie meiner externen Prüfer gibt, die eben beim Auslagerungsunternehmen prüfen dürfen. Und dass es auch uneingeschränkte Informations- und Prüfungsrechte sowie Kontrollmöglichkeiten der BaFin beim Auslagerungsunternehmen gibt und dass man auch Regelungen zur Weiterverlagerung trifft, was auch häufiger mal vor allem im IT-Bereich problematisch ist. Es gibt noch diverse andere Anforderungen an Verträge, die ich aber bisher nicht als so schwierig wahrgenommen habe. Ich habe vor allem diese vier als schwierig wahrgenommen, die ich eben bei einer wesentlichen Auslagerung erfüllen muss und wo ich den Eindruck hatte, die sind immer ungefähr gleich. Also rausgeholt habe ich sie jetzt aus den MA-RISC. In den ZAG-MA-RISC klingen sie ähnlich, in der Delegierten Verordnung zur MiFID klingen sie ähnlich. Also das scheint irgendwie immer sehr, sehr ähnlich zu sein. Ist das jetzt nur bei mir ein verzerrtes Bild, dass diese vertraglichen Anforderungen schwierig sind, weil meine Kunden in der Regel klein sind und wenig Verhandlungsmacht haben gegenüber ihren Dienstleistern? Oder erlebst du das auch so, dass diese Dinge in den Verträgen zu vereinbaren häufig ja fast unmöglich ist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Vor allen Dingen hätte ich sie wahrscheinlich vor 5 Jahren anders beantwortet und vor 10 Jahren auch noch mal anders beantwortet.
Ich
Also
würde
da sehe
alle
ich,
drei antworten.
ja, ich würde sagen, da ist eine extreme Entwicklung drin. Und ich würde auch vermuten, denken, dass diese Entwicklung sich auch im Bereich der kleineren Dienstleister oder der kleineren Institute, um jetzt mal so das, was du jetzt angedeutet hast, anzusprechen, auch weiterentwickeln wird. Also insgesamt, glaube ich, haben wir insgesamt ein Umdenken. Jeder Dienstleister, der selbst nicht reguliert ist, der am Finanzmarkt tätig sein möchte als Dienstleister und der regulierte Unternehmen als Auftraggeber haben möchte, hat umgedacht. Das ist meine persönliche Meinung. Das war vor 10 Jahren definitiv anders. Da musste man tatsächlich über MA-Risk aufklären. Da wurde teilweise vollkommen erschrocken reagiert, wenn man gesagt hat, ach, übrigens, wir brauchen Prüfrechte. Mhm. Ja. Dann hat man uns gefragt, ob wir irgendwie nahe der Geisteskrankheit sind. Ja. Dieses Umdenken ist massiv gewesen die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre, meines Erachtens.
Okay.
Ich glaube, die Krux hat sich ein Stück weit verschoben von der Vertragsbasis in die Realität. Also ich glaube, dass viele, viele Parteien relativ standardisierte Prüfverträge haben, Auslagerungsverträge haben, Kriterienverträge haben, mhm, und das auch relativ standardisiert vereinbaren. Aber dann die Realität ein wenig, ein Stück weit daran scheitert, ne, dass man dann diese Verträge nicht wirklich so umgesetzt bekommt.
Ja.
Wo fangen diese Probleme an? Also zum einen, ohne jetzt das Problem zu bagatellisieren, ja, natürlich hat das was mit Marktmacht zu tun. Ja. Aber selbst Amazon bzw. AWS hat inzwischen so ein Schedule entwickelt und sagt hier, das ist mein Standard-Schedule. Ja. Wenn ich hier am Finanzmarkt unterwegs bin, natürlich steht da drin, dass wir die dann prüfen dürfen und Auditrechte und was weiß ich was und die BaFin. Was heißt das in der Realität? Soll mal einer versuchen, dort zu prüfen?
Ja. Ja.
Mein Eindruck ist, insbesondere in der Realität, was passiert eigentlich tatsächlich mit dem Tracking von den KPIs beispielsweise, Service Level Agreements.
Ja.
Das ist ja ein ganz, ganz zentrales Element, wo die Aufsichtsbehörden sich ja auch schon lange stören, dass sie sagen, ihr verpflichtet ja eigentlich gar nicht konkret genug unter eure Unternehmen auf ein gewisses Dienstleistungslevel. Wie wird das eigentlich getrackt? Wie wird da eigentlich tatsächlich dieses Dienstleistungslevel dann sichergestellt? Wie wird das überwacht? Riesenthema, gerade im Bereich des IT-Outsourcings, das Thema Unterauslagerung.
Ja.
Ja. Wie schaue ich da tatsächlich rein? Wer stellt eigentlich tatsächlich sicher, dass auch dort KPIs erfüllt sind, die SLAs erfüllt sind? Wie stelle ich eigentlich dort fest oder sicher, dass ich tatsächlich reingehe und prüfe? Passieren Vorortprüfungen beim Subauslagerer? Möchte ich jetzt mal so ein bisschen in Frage stellen, ohne jemandem zu nahe zu treten.
Da kann man wahrscheinlich mal vor sich Kamera spielen und das mal versuchen, oder? Da mal mit dem Prüferteam aufschlagen.
Also von daher würde ich sagen, extremes Umdenken, finde ich, und Entwicklung auf der Vertragsebene, mhm, in der gesamten Finanzbranche. Wenn wir jetzt hier nicht über ein ganz frisches Startup sprechen, was vielleicht noch gar keine Vorerfahrung mit der Finanzbranche hat, vielleicht originär aus einem anderen Sektor kommt und sagt und dann jetzt frisch den Finanzsektor für sich entdeckt, auch als mögliches Segment. Da stoßen wir immer noch an die Situation, wie du sie geschildert hast, dass uns der Dienstleister ratlos anschaut, was wir denn da eigentlich wollen, und empfindet dann Auslagerungsverträge gerade im Bereich der wesentlichen Auslagerung als Knebelvertrag und übergriffig.
Ja.
Ja. Aber ich finde, wir haben diese Situation sehr, sehr, sehr viel weniger.
Okay.
Die Probleme haben sich komplett verlagert in das Leben des Vertrages.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, kurz zumindest, das ist dann das Auslagerungsmanagement und das Überwachen, ob dieser Vertrag dann auch eingehalten wird. Aber ich finde schon mal sehr beruhigend, dass du sagst, es ist besser geworden. Was ich noch schon häufiger erlebe, weil meine Kunden ja oft eher kleine Institute sind und die haben vielleicht schon seit Jahren denselben IT-Dienstleister und seit Jahren denselben Buchhalter, und jetzt gibt's da aus irgendeinem Grund eine Änderung in der Einschätzung, zum Beispiel, weil der Buchhalter das Meldewesen an die Bundesbank macht und das auch ohne vorherige Freigabe einfach mal selber bei der Bundesbank einreicht, wo dann der Prüfer meint, das ist vielleicht eine wesentliche Auslagerung, und dann habe ich plötzlich einen Dienstleister, der eben nicht dafür aufgestellt ist, in der Finanzdienstleistungsbranche zu arbeiten, weil das einfach der Steuerberater um die Ecke ist. Und bei dem komme ich dann mit so einem Vertrag um die Ecke. Also es gibt schon immer noch, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Und da wäre tatsächlich einfach der Rat an jedes Institut, das sich da neu aufstellt oder nach Dienstleistern guckt, wirklich auch nochmal mit der Brille drauf zu gucken. Ist das ein Dienstleister, der auch andere regulierte Unternehmen als Kunden hat, sodass ich da einfach nicht der Erste bin, der da auf dieser Ebene der Verträge für wesentliche Auslagerung kämpfen muss, sondern da zu einem Dienstleister komme, der das alles schon kennt. Spart sehr viel Nerven und Zeit.
Ja, also die ehrliche Antwort ist natürlich, gehört das standardmäßig zu einer der ersten Fragen. Ne? Wie viel Vorerfahrung hat ein Auslagerungsunternehmen mit der Finanzbranche?
Ja.
Hast du andere Kunden? Weil was heißt denn das im Umkehrschluss? Man will den ja nicht quälen, und man muss ja natürlich auch Unternehmen und Dienstleistern die Chance geben, sich in die Finanzbranche hineinzuentwickeln. Irgendwann mal ist immer das erste Mal, jetzt mal so ganz salopp gesprochen. Aber natürlich, wenn man selber sowieso schon mit seinem, also selber ein kleines Institut ist, selber mit seinem Auslagerungsmanagement kämpft und so weiter und so fort, vielleicht personell nicht so optimal aufgestellt ist, dann kann es natürlich Sinn ergeben zu fragen, ob der Dienstleister bereits Prozesse aufgestellt hat und auch einfach selber weiß, wie organisiere ich eigentlich eine Vorortprüfung für mich selber als Auslagerungsunternehmen. Wie bereite ich Informationen vor? Wie speichere ich Informationen für ein Finanzdienstleistungsinstitut? Ne, das sind ja auch viele Prozesse, die in einem Auslagerungsunternehmen selber schon vorgehalten werden müssen, die idealerweise schon erprobt sind und auch schon gelebt werden. Und das macht natürlich das eigene Auslagerungsmanagement im Institut selber sehr, sehr viel leichter
Ja.
auf der praktischen Ebene. Aber natürlich, man muss natürlich gerade in Zeiten der Digitalisierung neue Technologien, neue Dienstleistungslösungen, auch da denke ich jetzt wieder an Geldwäsche, ja, und AI und so weiter und so fort. Natürlich muss man neuen Dienstleistern auch die Chance geben, sich in die Finanzbranche hineinzuentwickeln. Es ist eine schwierige Gratwanderung, ehrlicherweise, wo ich bisweilen eine unklare Meinung habe, also selber persönlich.
Ist dir schon mal begegnet, wie die Aufsicht reagiert, wenn man es tatsächlich einfach wirklich nicht hinkriegt und sagt, ich will aber diesen Dienstleister und dann schließe ich den Vertrag ab, der die Anforderungen nicht erfüllt und dokumentiere für mich, ich übernehme das Risiko? Sind dir diese Fälle und die Reaktion der Aufsicht schon begegnet? Kommt man damit durch oder sollte man es lieber lassen?
Naja, also wir haben ja seit Jahren eine notorische Unzufriedenheit der Aufsichtsbehörden und der Prüfer im Bereich des Auslagerungsmanagements. Und Auslagerungsmanagement ist Prüfschwerpunkt jetzt bereits seit, ich weiß nicht, locker 5 Jahren. Wir sind jetzt auch in diversen Prüfungsbegleitungen mit drin. Auslagerungsmanagement ist immer und stets Prüfungsschwerpunkt. Also von daher, das wird zu entsprechenden Findings führen und dann sind wir halt im Bereich F3, F4 im Zweifel.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es eigentlich wenig Diskussionspotenzial, ehrlicherweise.
Ja, okay. Zum Auslagerungsmanagement. Da hattest du ja eben auch schon kurz was zu gesagt. Also vor allem bei einer wesentlichen Auslagerung muss ich diese Auslagerung eben besonders intensiv überwachen. Überwachungshandlung, ich brauche einen Überwachungsplan, der sich an der Risikoanalyse orientiert, was ja auch logisch ist. Und dann muss ich Überwachungshandlungen durchführen, die ich auch dokumentiere. Da ist meine Beobachtung irgendwie, dass es schon oft schwerfällt, es wirklich sinnvolle Überwachungshandlungen zu finden und durchzuführen, die auch wirklich Nutzen stiften und die ich nicht nur deswegen mache, um irgendwas dokumentiert zu haben. Was ist denn da dein Einblick? Ich weiß, du hast da eben schon mal kurz was zu gesagt, aber nochmal hier zum Abschluss dieses Themas. Wie nimmst du diese Kontroll- und Überwachungsprozesse im Auslagerungsmanagement wahr? Funktionieren die? Sind die sinnvoll aus deiner Sicht? Wo sind da die Schwierigkeiten?
Ja, das ist, musste gerade schmunzeln, das hast du sehr schön zusammengefasst eigentlich, die sinnvoll sind. Ja,
Ja.
also ich glaube, da liegt die Kunst, Prozesse zu implementieren im Auslagerungsmanagement, die sinnvoll sind. Ja, ich meine, wo liegen die Probleme? Die Probleme liegen natürlich darin, dass viele Institute versuchen, das Auslagerungsmanagement zu verschieben auf eine Dokumentationsebene, auf eine Reporting-Ebene.
Ja.
Zu sagen, ich baue Reporting-Tourni ein, die vielleicht kürzer sind. Und ich versuche mir so viel wie möglich aktiv von meinem Auslagerungsunternehmen schicken zu lassen. Und dann habe ich ja quasi eine Kontrolle, eine mittelbare Kontrolle über das engmaschige Reporting. Da liegt die Krux natürlich darin, ein Reporting zu schaffen, was tatsächlich überhaupt eine Aussagekraft hat und nicht nur geduldiges Papier ist. Also da sehen wir teilweise die Hürden. Teilweise ist nämlich einfach dieses riesige Thema On-Place, Vor-Ort-Prüfung. Das ist etwas, was unterschätzt wird. Das ist aber etwas, was die Aufsichtsbehörden sehen möchten. Punkt. Ja. Geht natürlich in der Cloud bisweilen schwierig, aber auch dort. Ja. Und das Thema Subauslagerung nochmal. Ne? Also teilweise ist es so, das Institut hat leider oft noch nicht mal den Vollüberblick über alle Unterauslagerungen. Hat dann das Auslagerungsunternehmen hat dann selber nochmal 3 Subauslagerungen. Die sind dann teilweise auch variabel. Das heißt also, die wechseln dann auch öfter mal. Also die Herausforderungen sind mannigfaltig in der Realität. Ich glaube in der Tat, dass dieses Thema übers Reporting kann man vielleicht einiges schon auffangen, ne? Fortlaufend, dass man da einfach eine gewisse Dokumentationsfülle schafft, eine gewisse Reportingfülle schafft. Aber die Herausforderungen liegen genau in den Punkten, die du auch genannt hast, ne? Wie kriege ich das tatsächlich sinnvoll hin, dass ich dann auch tatsächlich das überprüft habe, was regulatorisch Sinn ergibt?
Ja.
Ja.
Und was vor dem Hintergrund meiner Risikoanalyse Sinn ergibt,
Gutes Stichwort, ja.
dann sagen wir, man muss sich leider darauf einstellen, dass die Prüfer da genau hingucken, zu Recht, weil es gibt ja auch einen Grund, warum Prüfer und Aufsicht da seit Jahren unzufrieden sind. Man muss sich darauf einstellen, dass sie hingucken, man muss sich auf Diskussionen einstellen. Und der beste Weg ist, sich selber wirklich gut zu überlegen, was prüfe ich und warum. Nicht einfach nur irgendwas zu dokumentieren, sondern wirklich nochmal in die Risikoanalyse zu gucken und zu sagen, Ich habe diese Risiken identifiziert, um die zu begrenzen, machen folgende Überwachungshandlungen Sinn. Und die mache ich auch und die mache ich auch vernünftig und die dokumentiere ich. Und dann kann ich mich auch guten Gewissens, glaube ich, auf die Diskussion mit Prüfern und Aufsicht einlassen. Aber ja, man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass es da immer mal wieder Feststellungen gibt und Dinge gibt, die man dann anders machen muss. Ich würde noch kurz gern gucken als quasi Vorletztes auf die Anzeigepflichten. Die gab es ja früher schon mal. Du hast schon so schön gesagt, wirkt so, als wären wir irgendwie älter, Anna. Den Eindruck wollen wir ja gar nicht erwecken.
Das kommt alles wieder.
Dass wir uns noch erinnern daran, dass es schon mal Anzeigepflichten gab, dass ich die Absicht und den Vollzug einer wesentlichen Auslagerung anzeigen musste. Dann gab es das eine Weile nicht. Jetzt ist es wieder da. Ich muss jetzt auch relevante Änderungen bei einer Auslagerung, einer wesentlichen Auslagerung anzeigen und vor allem schwerwiegende Vorfälle. Und die schwerwiegenden Vorfälle sind neu, die gab es nämlich früher nicht, zumindest nach meiner Erinnerung nicht. Deswegen würde ich da gern einmal kurz hingucken und dich nach deiner Erfahrung fragen. Was ist denn ein schwerwiegender Vorfall bei einer wesentlichen Auslagerung? Hast du da Beispiele, was da typischerweise tatsächlich dann angezeigt wird?
Naja, am Ende des Tages sprechen wir auch dort einfach über eine gewisse Relevanz von Störungen. Ne? Also das sagt ja schon das Thema schwerwiegend. Und das sind dann zum Beispiel Störungen, die nicht nur kurzfristig sind oder nicht nur vorübergehend sind. Mhm. Das kann aber auch sein, dass das Auslagerungsunternehmen notorisch gravierende Vertragsverletzungen vornimmt. Dass sich schlicht nicht an den Vertrag hält, sei es im Hinblick auf die KPIs, sei es im Hinblick auf sonstige zentrale Pflichten.
Oder dass ich keine Vorortprüfung durchführen darf, wo sie vertraglich vereinbart ist.
Zum Beispiel, ja. Komplette Verweigerung, ja. Oder was wir heutzutage nicht vergessen dürfen, ist natürlich, dass es zu erheblichen Datenschutzverstößen beispielsweise kommt bei dem Auslagerungsunternehmen. Tatsächlich gar kein Einzelfall, relativ oft schon gesehen, ja. Das kann natürlich auch sein, dass das eigene Risiko- und Notfallmanagement beim Auslagerungsunternehmen komplett im Eimer ist und nicht funktioniert, ja. Also gerade wieder im Bereich IT, tut mir leid, dass ich da immer wieder hinsteuere, aber wenn ein IT-Auslagerungsunternehmen selber gar kein ordentliches Notfallmanagement hat, das ist ja katastrophal für ein Institut.
Ja.
Oder auch ein Klassiker und gar nicht zu unterschätzen, das ganze Thema Reputationsschäden. Das Auslagerungsunternehmen könnte ja negativ auf sich aufmerksam machen. Ja. Oder Insolvenz beim Auslagerungsunternehmen selber, Solvabilitätsprobleme. Ja. Also von daher, die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Wir sind ja in Zeiten der Globalisierung, vieles ist international, wir müssen auch überlegen, wo ist das Auslagerungsunternehmen? Das kann ja jetzt natürlich dann auch in einem Drittland sein.
Ja.
Dort kann es zu politischen Unruhen kommen oder zu finanziellen Instabilitäten, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also von daher eine Fülle an Möglichkeiten, die als solche zu subsumieren werden.
Also es gibt eine große Menge an möglichen schwerwiegenden Vorfällen.
Tut mir leid, ja,
habe ich verstanden.
Muss man eher weiterdenken, würde ich sagen.
Okay. Also ich meine, ich glaube, für alle Institute, die schon länger am Markt sind, ist viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, total klar. Aber ich würde trotzdem gern nochmal sagen, vor allem vielleicht für die, die neu im regulierten Bereich sind oder kleiner sind und dadurch einfach nicht so viel regulatorische Expertise im Haus haben. Ich muss mich am Anfang fragen, habe ich eine Auslagerung oder einen sonstigen Fremdbezug? Wenn ich eine Auslagerung habe, muss ich mich fragen, ob sie wesentlich ist. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass sie wesentlich ist, muss ich Anforderungen an den Vertrag beachten. Das heißt, ich muss diese ganzen Einschätzungen auch machen, bevor ich einen Vertrag abschließe. Und dann muss ich auch schon die Absicht einer wesentlichen Auslagerung anzeigen. Also bitte das auch nicht vergessen und nicht freudig, weil man einen tollen Dienstleister gefunden hat, am besten gleich schon in die Dienstleistung reinstarten, ohne all diese Dinge vorher bedacht und auch angezeigt zu haben. Das ist total wichtig. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage und genau genommen haben wir die ganze Zeit immer schon mitbesprochen und deswegen jetzt auch nur noch wahrscheinlich zumindest kurz. Aber was mich immer so verwirrt ist, dass ich jetzt in den vielen Jahren so viele verschiedene Einschätzungen gesehen habe. Mal, ich komme jetzt wieder zu meinem Beispiel Buchhaltung. Mal ist die Buchhaltung eine Auslagerung, mal ist es ein sonstiger Fremdbezug. Mal ist es sogar eine wesentliche Auslagerung und mal nicht. Mal ist die IT, die Dateiablage in der Cloud zum Beispiel, ist ein sonstiger Fremdbezug, weil man sagt, naja, das braucht der Schraubenhersteller auch. Das hat nichts mit Bank- oder Finanzdienstleister zu tun. Jeder braucht irgendwie eine Dateiablage. Der Nächste sagt, das ist eine Auslagerung. Wieder der Nächste sagt, das ist eine wesentliche Auslagerung, weil wenn mir die Dateiablage abraucht, dann habe ich ja nichts mehr. Dann kann ich ja auch nicht mehr belegen, dass ich hier irgendwie Compliance gemacht habe, weil dann ist ja alles weg. Und diese riesigen Unterschiede in der Praxis, die verwirren mich immer wieder. Und wenn mich auch Kunden fragen, ist das jetzt eine wesentliche Auslagerung oder nicht, oder ist das überhaupt eine, dann kann ich jetzt mittlerweile auch nur noch irgendwie ratlos schauen und sagen, ja, müssen wir jetzt selber eine gute Begründung finden und dokumentieren, weil so einen richtigen Marktstandard habe ich noch nicht gesehen. Also habe nur ich den nicht gesehen, diesen Marktstandard, dass irgendwie klar ist, was was ist, oder gibt's den nicht?
Ganz klare Antwort, den gibt's nicht. Also ich muss jetzt wieder schmunzeln, weil wir sind ja hier auch sehr oft externe Geldwäschebeauftragte. Wir haben bisweilen auch extern den Hut als MRS Compliance Beauftragter auf und so weiter und so fort. Das heißt, wir dürfen jetzt uns ja auch tatsächlich als Hybrid, leben wir teilweise in den Instituten mit drin. Man darf da teilweise staunen, in der Tat. Ja, ich finde es aber auch relativ konsequent, wenn man sich das Innenleben eines Instituts anschaut. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Aufsichtsbehörden, gerade im Hinblick auf MRisk Compliance, auch das wirst du kennen, immer mehr von strengen und starren Vorgaben weggerückt sind und mehr dazu gegangen sind, zu sagen, es liegt in der Verantwortung des Instituts selber, anhand eigener Abwägung. Aber zu was führt das? Das führt natürlich zu einer gewissen Flexibilität, das ist richtig. Es führt aber auch dazu, dass ein Institut zunehmend verunsichert ist und ja auch sagt, okay, einerseits muss ich Einzelfallabwägung vornehmen. Einerseits muss ich mein eigenes Institutsprofil mir anschauen, mein eigenes Dienstleistungsprofil anschauen, mein eigenes Risikoprofil anschauen. Auf der anderen Seite muss man geschäftsfähig bleiben. Ich sage es jetzt mal ganz klar. Ja, man muss geschäftsfähig bleiben. Das heißt also, man braucht ja auch funktionierende Prozesse, die halbwegs schlank sind. Aller Compliance-Willen zum Trotz, ja, dass man schlank bleibt. Das heißt also, ich habe auch Verständnis dafür, dass manche Institute anfangen zu simplifizieren. Und das sehen wir halt in beide Richtungen. Wir sehen Institute, die dann relativ schnell sagen, ich mache eigentlich am liebsten aus jeder Auslagerung eine wesentliche Auslagerung. Dann habe ich einen Prozess, bin auf der sicheren Seite, vermeintlich, die Aufsicht mag das gar nicht, ja, dann bin ich aber vermeintlich auf der sicheren Seite und ich ziehe meinen Standardprozess für wesentliche Auslagerungen einfach wie ein Kamm über alle Auslagerungen.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du teilweise Institute, die sagen, nee, ich fange prinzipiell mit unwesentlich an und ich werde ausschließlich in den Wesentlichkeitsbereich rücken, wenn mir Legal, Compliance, AML komplett aufs Dach steigt oder der Prüfer.
Oder der Prüfer oder die Aufsicht selbst. Ja,
genau.
Absolut. Und beides ist absolut nachvollziehbar, ne?
Menschlich. Ist es regulatorisch korrekt? Nein, auch diese simplifizierenden, also weil viele Institute, die dann den sehr, sehr strengen Ansatz fahren, wähnen sich ja damit auf der sicheren Seite. Dem ist ja noch nicht mal so. Die fangen sich ja genauso ein Finding in der Prüfung.
Verdammt.
Weil der Prüfer sagt, wo ist denn hier die Einzelfallabwägung geblieben, meine Lieben?
Ja.
Und meines Erachtens ist das einfach eine Folge dieser Verlagerung, dieser Gesamtverlagerung, die wir erleben durften über die Historie der MRisk seit 2005, ja, dass es immer mehr von starren Vorgaben hin zu institutsspezifischen Maßnahmen. Kann man gutheißen, hat aber natürlich auch eine Kehrseite, ist doch klar.
Ja, absolut. Anna, ich bin sehr erleichtert über diese abschließende Einschätzung von dir. Ich kann mich hier schon mal entschuldigen sozusagen bei all meinen bestehenden Kunden und vielleicht zukünftigen Kunden, wenn ich auf die Frage, ist das jetzt eine Auslagerung oder nicht oder ist das wesentlich oder nicht, einfach antworte, ich weiß es nicht, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an und dann entscheiden wir das gemeinsam. Dann kann ich immer auf diesen Podcast verweisen und sagen, ich bin nicht die Einzige, die keine eindeutige Antwort geben kann. Es sieht so einfach aus auf den ersten Blick, dieses Auslagerungsthema. Und je tiefer man einsteigt, desto komplizierter wird's.
Ich finde ja auch meine persönliche Einschätzung auch jedes Mal komplett evident. Aber dann im Diskurs mit dem Institut oder anderen Rechtsberatern oder den Prüfern oder der Aufsichtsbehörde merkt man, es war jetzt doch nicht so eindeutig offensichtlich.
Ja, und wenn man es 5 Jahre später nochmal liest, fragt man sich manchmal auch selber, was habe ich denn da geraucht? Oder also.
Wie bin ich denn das? Das war wohl ein Glas Wein zu viel an dem Abend.
Ich glaube es auch. Liebe Anna, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein vieles Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Ich finde das super. Ich danke dir.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also vor allen Dingen haben wir ja gleich ein paar Themen identifiziert, wo wir nochmal ansetzen müssen. Das Thema Geldwäsche-Outsourcing ist sehr spannend.
Das machen wir nochmal und Dora.
Und Dora.
Also zumindest das Drittparteienmanagement unter Dora. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen total schönen Tag.
Ja, dir auch.
Das war der Plausch von Frau Dr. Itzow-Wagner und mir zum Thema Auslagerung. Wenn Sie mit Frau Itzow-Wagner oder mit mir Kontakt aufnehmen möchten, um das Thema noch weiter zu vertiefen, dann finden Sie unsere jeweiligen Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.